Was war das heute für eine skurrile Pressekonferenz? Im Netz geht es deshalb drunter und drüber und damit willkommen zu Beide Seiten live.
Ja, du sprichst es an. PR-Berater Rudi Fussi gibt bei seinem Statement am Vormittag tiefe private Einblicke. Ein Ausschnitt.
Bei mir wurde vor 3 Monaten diagnostiziert, dass ich Erwachsenen-ADHS habe. Nach 24 Jahren lassen mein Mann und ich uns scheiden. Diese ADHS-Erkrankung hat dazu geführt, ich habe gesagt, da behandelt man die Menschen am schlechtesten, die einen am nächsten sind eigentlich, dass ich meinen Mann wirklich schlecht behandelt habe. Fremdgegangen bin, in meinen jungen Jahren sogar handgreiflich wurde.
Das hat gesessen und auch den Journalisten und Journalistinnen vor Ort hat man ihre Überraschung tatsächlich auch angesehen.
Warum Rudi Fussi mit diesen doch sehr persönlichen Informationen an die Öffentlichkeit geht, das fragen wir ihn gleich persönlich hier im Studio.
Der PR-Berater nimmt gleich bei uns Platz. Zuvor besprechen wir aber weitere tagesaktuelle Themen mit unseren Puls24-Kollegen. Und zwar zum einen mit René Ach und zum anderen mit Patrick Schwanzer. Schön, dass ihr beide da seid.
Grüß euch.
Hallo. Und wir kommen natürlich nicht vorbei an der Steiermark-Wahl beziehungsweise an den möglichen Koalitionsformen, die ja noch immer nicht fixiert sind. Wird es blau-schwarz oder doch blau-rot? Immer mehr SPÖ-Stimmen sind da offenbar für diesen doch Tabubruch aus der heutigen Zeit. Was spricht denn dafür für blau-rot?
Ja, man mag es nicht glauben, aber tatsächlich sagt die eine Seite, und die ist gar nicht mal so klein, dass es sehr viele inhaltliche Überschneidungen bei Blau-Rot gibt. Und zwar muss man auch dazu sagen, dass das auf Landesebene deutlich leichter ist, weil bei den großen Knackpunktthemen hat man auf Landesebene meistens nichts mitzureden. Deswegen macht es da jetzt noch einmal deutlich angenehmer. Und die kleine Zeitung hat da in sich 10 Punkte aus dem FPÖ-Programm herausgenommen und hat da quasi gegenübergestellt, ist das jetzt zum einen entweder eine Übereinstimmung, ein Kompromiss, der möglich ist, oder quasi ein komplettes Nein. Und da, wenn man sich das anschaut, gibt es bei der SPÖ 2-mal eine Übereinstimmung, 5-mal, wo ein Kompromiss sehr wahrscheinlich ist und 3 Punkte, wo man sagt, es sind mögliche Knackpunkte. Aber prinzipiell ist man sich bei Themen wie Soziales, dem Arbeitsmarkt, aber auch der Beschäftigung relativ einig.
Jetzt. Aber man muss auch, da würde ich mich gleich anschließen, du hast es schon angesprochen, die kleine Zeitung hat da eine Auswertung rausgebracht, aber die andere Seite sagt, die Übereinstimmungen zwischen FPÖ und ÖVP sind bei weitem größer und da weist die kleine Zeitung auch insgesamt 5 Themenpunkte auf, wo es tatsächlich eine komplette Übereinstimmung gibt, wo man sagt, da würde die ÖVP 1:1 mitgehen, zum Beispiel bei der Pendlerpauschale, bei der Aufstockung der Pendlerpauschale. Wir alle wissen es, die ÖVP ist die Auto, die Pendlerpartei, da geht die ÖVP mit. Oder aber auch großes Thema Zuwanderung, Flucht, Asyl, Asylstopp. Na klar, da fordert die ÖVP einen radikalen Kurs. Oder aber auch Kinderbetreuung her. Prämie kennen wir schon von der schwarz-blauen Regierung aus Salzburg. Da ist man sich auch einig. Man will zwar mehr Kinderbetreuungsplätze, aber Mütter, die Kinder daheim umsorgen, kriegen noch extra
und
Geld dafür.
Diese Kombination gibt es ja auch in 4 Bundesländern in Österreich.
Das ist eigentlich die Koalition, die in Österreich derzeit auf Vormarsch ist. Wenn wir es uns anschauen, die letzte jetzt nach Vorarlberg, wo sich auch Schwarz und Blau zusammengerauft haben. Und es scheint so, im Bund will man eben nicht mit der Kickl-FPÖ, aber ansonsten tut sich die ÖVP eigentlich gar nicht so schwer mit dem Plan.
Aber prinzipiell ist es so, Zuwanderung, ja, da sind sie auseinander, aber da hat man auf Landesebene nur beschränkt etwas mitzureden. Schwieriger wird es bei der Integration, aber prinzipiell ist schon auch auffallend, dass die FPÖ auch Punkte drinnen hat, wo man auch gar nichts sagen kann, wie zum Beispiel die Herabsetzung der Strafmündigkeit auf 12 Jahre. Also das könnte ein Knackpunkt per se werden. Man hat nichts mitzureden. Deswegen fällt das eigentlich für viele auch weg. Aber der wohl größte ausschlaggebende Punkt für diese Zusammenarbeit könnte laut der einen Seite eben das Leitspital Liezen sein. Wir erinnern uns, da hat quasi unter der jetzigen steirischen Landesregierung mal beschlossen, dass man 3 Spitäler, 3 kleine zu einem großen zusammenfasst. Die FPÖ, die will das ja abblasen und den Standort Rottenmann zum Leitspital machen und die anderen quasi noch behalten. Und da hat eben Anton Lang diese Woche schon am Montag den entscheidenden Satz für viele gesagt. Hören wir da kurz rein.
Für mich ist das nicht in Stein gemeißelt. Wenn die Expertinnen und Experten dann jetzt da uns sagen, es gäbe doch noch eine andere Möglichkeit, bis jetzt haben sie es ja mir nicht gesagt, zumindest die waren nie dabei, dann wird die SPÖ da sicher nicht jetzt auf dem beharren.
Kraft hat die SPÖ.
die SPÖ zum einen, aber man muss dazu sagen, die FPÖ, die würde aus diesem Leitspital-Thema gar nicht mehr rauskommen. Wenn man sich die Zahlen anschaut von den Ergebnissen, Liezen, der gesamte Bezirk 42,5% und Rottenmann allein 63,2%. Nach diesen Ergebnissen ist das für viele einfach koalitionsentscheidend und die ÖVP würde da einfach nicht mehr gesichtswahrend rauskommen, denn die beharren ja auf dieses Spital.
Das stimmt schon. Insofern, die ÖVP steht immer noch hinter dem Leitspital, aber auf der anderen Seite immer mehr schwarze ÖVP-Bürgermeister sprechen sich jetzt auch dagegen aus, unter anderem eben auch der Bürgermeister von Rottenmann selbst, der nur einen Tag nach diesem fulminanten FPÖ-Ergebnis dort Folgendes zu unseren Reporterinnen gesagt hat.
Vor allem, weil sich ein Mario Kunasek auch immer für unser Spital stark gemacht hat. Jetzt hoffen wir natürlich, dass er diese Stopptaste drücken wird für ein Leitspital in Steinach und sich an sein Versprechen hält und Rottenmann zum Leitspital aufwerten wird.
Also man sieht schon, auch hier bröckelt innerhalb der ÖVP sozusagen diese Leitspital-Idee. Und da kann es dann schon sein, dass man sich jetzt im Zuge dieser Koalitionsverhandlungen dann doch darauf einigt, dass man das Ganze beiseite liegen lässt und dann sozusagen insofern weitermacht wie bisher bei der Spitalstimme.
Aber darf man das überhaupt machen?
Die SPÖ jetzt an dieser Stelle wieder, um zu denen zurückzukommen, was für viele die wahrscheinlichere Variante ist. Laut Statuten darf die SPÖ das im Prinzip. Die Franitzky-Doktrin gilt nur für die Bundesebene. Ob es jetzt der große Teil der SPÖ gern sehen würde, ist eine andere Frage, aber prinzipiell dürfen sie es. Es hat es ja auch schon zweimal auf Landesebene gegeben, zuletzt im Burgenland 2015 bis 2020. Und da, genau aus dem Burgenland, kommt gestern auch schon Rückenwind für die steirische SPÖ, und zwar vom SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst. In Pro und Contra hat er nämlich das gesagt.
Ich mir die Programme angeschaut habe, jetzt ohne Skandale, unabhängig davon, dann gibt es wahrscheinlich die größte Schnittmenge in der Steiermark zwischen der FPÖ und der SPÖ. Und wenn die steirische Sozialdemokratie entscheidet, mit der FPÖ eine Koalition einzugehen, dann ist das die Angelegenheit der Steiermark. Und da wird es von Eisenstadt, zumindest von uns, keine Querschüsse geben. Dann ist es zu akzeptieren und im gegebenen Fall auch zu unterstützen.
Aber das vielleicht schon ein bisschen vor, weil im Burgenland könnte auch Rot-Blau dort dann schlussendlich kommen. Aber es ist auffallend, die steirische SPÖ hätte wenig zu verlieren. Man ist schon Juniorpartner. Bei der ÖVP würde man den Landeshauptmannsessel verlieren. Und auch der linke Flügel der SPÖ ist sehr still. Auffallend still für viele Beobachterinnen und Beobachter. Und es gibt auch viele SPÖ-Bürgermeister in der Steiermark, die sich jetzt dafür aussprechen, wie eben Kurt Wallner, Leoben, zweitgrößte Stadt.
Aber bleiben wir gleich beim Stichwort Bürgermeister. Auch die ÖVP hat da natürlich jede Menge zu verlieren, weil die ÖVP stellt ja eine Vielzahl an BürgermeisterInnen noch in der Steiermark. Und da ist man bisher gewohnt gewesen auf Gemeindeebene, dass man da ganz leicht locker mit der Landesregierung zusammenarbeiten kann, weil es ja natürlich auch eine budgetäre Frage ist, wenn dann die Finanzmittel verteilt werden von Land an die Gemeinden aus. Und würde man da jetzt nicht einmal mehr einen Landesvize in der eigenen Partei sitzen haben, dann würde dieses Feilschen um die Kohle für die Gemeinden um einiges schwieriger werden.
Aber vielleicht bleiben wir gleich prinzipiell bei den Landeshauptleuten, denn die Landeshauptleute, die haben ja getagt und das am wunderschönen Traunsee. Und wenig überraschend, sie fordern etwas vom Bund, und zwar wie so oft geht es ums Geld.
Das Feilschen um die Kohle, das geht da auch weiter. Die Bundesmittel seien derzeit, heißt es, noch ausreichend, aber längerfristig wird es sehr, sehr knapp, heißt es auf der Konferenz, eben durch wachsende Ausgaben bei Gesundheit und bei Pflege. René, sind die Forderungen der Länder da überzogen? Ist das zu viel?
Prinzipiell, es gibt einen 16-Punkte-Plan, den man jetzt mal an die Verhandler weitergeleitet hat. Was auch irgendwie ein bisschen auffallend ist, ist, dass ja genau diese beiden Parteien, weil momentan gibt es noch keinen FPÖ-Landeshauptmann, auch in diesen Verhandlungen drinnen sitzen, auch die Landesorganisationen selbst. Aber es war dieses klassische Föderalismusbild, das wir auch heute wieder gesehen haben. Man versucht, Macht zu demonstrieren, und da geht's, wie ihr schon gesagt habt, zum einen viel ums Geld. Und da hat sich zum Beispiel auch der Wiener Bürgermeister heute wie folgt geäußert.
Und alle Entscheidungen, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten von Seiten einer neuen Bundesregierung zu treffen sein werden, die mit Sicherheit auch ganz stark mit finanziellen Fragen zu tun haben werden, ist insbesondere auch die Sicht der Bundesländer, der Städte und Gemeinden zu berücksichtigen. Und von daher drängen wir da ganz stark, dass wir neben diesen Kompetenzregelungen auch die finanziellen Rahmenbedingungen von Ländern und Gemeinden der neuen Bundesregierung ans Herz legen.
Ans Herz legen, eine sehr romantische Ummantelung im Prinzip für den Satz, egal ob ihr weniger Geld habt oder nicht, wir wollen nicht weniger, wir wollen sogar mehr vom Bürgermeister hier aus Wien. Und man hat noch einmal die klare Forderung gestellt, dass man den vertikalen Verteilungsschlüssel abändert. Ohne jetzt zu sehr in den Finanzausgleich zu gehen, da geht es um einen Steuertopf und der wird dann eben auf die drei Gebietskörperschaften aufgeteilt. Der ist 68% Bund, 20% die Länder und 12% die Gemeinden. Man möchte da die Veränderung, dass quasi Bund, Länder und Gemeinden mehr kriegen. Das wurde bei den CERC-Verhandlungen letztes Jahr nicht abgeändert, möchte man aber bei der nächsten Verhandlung, und da sagt eben die eine Seite, bei einem Budgetloch von mehreren Milliarden Euro pro Jahr, würde da dem Bund dadurch dann im Prinzip nur noch weniger Geld zur Verfügung stehen.
Jetzt sagt aber die andere Seite, die Landeshauptleute, die fordern mehr Geld, und das ist auch völlig legitim und gerechtfertigt.
Na schau, Bianca, die argumentieren damit: Kinderbetreuung, Wohnen, die ganzen Sicherheitsmaßnahmen, Polizei etc., aber auch der Katastrophenschutz, der Grundschulbereich, vor allem Gesundheitsspitäler, der Pflegebereich, all das sind die Aufgaben, die sozusagen die Länder hier finanziell versorgen müssen. Und deswegen sagen die Landeshauptleute und die eine Landeshauptfrau heute, natürlich ist es legitim, hier einfach mehr Geld zu verlangen, weil einfach in letzter Zeit auch alles teurer geworden ist. Und wir sind diejenigen, die das im Land abwickeln müssen. Das heißt, dann müssen auch wir ein Mitspracherecht haben und auch wissen, wie viel Kohle gibt's für was. Und da hat heute auch eben der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer sich so dazu geäußert.
Und vor diesem Hintergrund ist es entscheidend, dass die Handlungsfähigkeit der Länder und Gemeinden zur Erfüllung dieser ihrer Aufgaben auch realistisch budgetär hinterlegt ist. Und das ist eines unserer Hauptthemen, denn wir brauchen ja die budgetären Mittel nicht, um irgendwie lustig als Landeshauptmann zu spielen, sondern einfach darum, dazu, dass die Gemeinden und die Länder diese Aufgaben entsprechend erfüllen können.
Und der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer sagte heute auch, wenn auf Bundesebene steuerpolitische Maßnahmen beschlossen werden, dann sollen die Länder gefälligst mit einbezogen werden, weil das ist auch immerhin ein Verfassungsrecht und sollte in Zukunft bitte auch berücksichtigt werden. Und René, du hast es auch schon angesprochen, den Finanzausgleich, da gibt es aber auch Expertinnen, und die war auch bei uns im Studio und hat erklärt, da geht aber aufgrund der Teuerung, aufgrund der Inflation aber auch die Schere immer weiter auf. Wir werden zum einen mal älter, und ich habe auch schon angesprochen, Pflege, Spitalswesen liegt im Bereich der Länder, aber auch bei der Kinderbetreuung, die einfach in Zukunft besser ausfinanziert gehört.
Ja, das stimmt schon. Im Prinzip vollkommen richtig, aber da sagt die andere Seite, es ist beim letzten Finanzausgleich schon beschlossen worden, dass ab heuer schon mehr Geld für die Länder zur Verfügung steht, eben zur Pflege, zu den Spitalambulanzen, auch wegen der demografischen Entwicklung. Du hast es schon angesprochen, wir werden älter, aber das bedeutet auch quasi, dass die Leute immer mehr und länger Pensionen brauchen, und diese Pensionen zahlt der Bund, und das ist schon ein Drittel des Budgets schlussendlich. Da sollte man vielleicht dann auch mal ein bisschen über das Ende der kalten Progression nachdenken, ob das aus Sicht der Regierungsparteien wirklich so sinnvoll war, weil man schlussendlich also zum einen weniger Geld hat und zum anderen wurde die ÖVP oder die Grünen dafür nicht belohnt. Und es hat heute noch eine weitere Hauptforderung gegeben, da geht es um die Stromnetzkosten. Die werden nämlich deutlich steigen mit dem kommenden Jahr, und hohe Stromrechnungen lassen sich auch für Landeshauptleute nicht sonderlich gut verkaufen. Und deswegen gibt es da auch heute eine Forderung vom oberösterreichischen Landeshauptmann,
wo wir auch an die Bundesregierung herantreten, dass man das noch einmal genau anschaut, ob all die Dinge, die hier im Vorfeld einer möglichen Neuregelung auch entsprechend ans Tageslicht kommen, ob die auch wirklich in dieser Größenordnung nötig sind, weil wir glauben, dass wir auch hier durchaus noch Spielraum haben und dass es hier verträglicher gestaltet werden kann.
Also konkret wollen die Landeshauptleute, dass sich der Bund noch einmal diese Erhöhung der Netzkosten anschaut. Das hat gestern teilweise noch ein bisschen deutlicher geklungen. Da wollten vor allem Kärnten, das Burgenland und Niederösterreich, dass man bundesweit einheitliche Netztarife macht. Da war Vorarlberg ganz strikt dagegen. Da hat es heute noch eine Aussendung von Markus Wallner gegeben, der überhaupt fordert, der Bund muss die Netzkosten, die steigenden, quasi übernehmen. Aber die Landeshauptleute wollen einstimmig sich quasi schlussendlich einigen. Und drum war es wahrscheinlich dann dieser Kompromiss heute.
Wobei, das klingt jetzt auch alles nach ganz viel Forderungen. Auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, die Landeshauptleute haben sich heute auch dazu committed, dass man den Bund vor allem jetzt im Zuge der Regierungsbildung dorthin gehend unterstützen möchte, dass man diese 16 Forderungen auch irgendwie umsetzen kann. Und da hat sich der Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Ludwig so dazu geäußert.
Wir sind auch in vielen Gesprächen, die wir rund um die Landeshauptleutekonferenz geführt haben, übereingekommen, dass wir die Verhandler sehr stark unterstützen werden, dass es hier auch zu einem Abschluss kommt und zu einer Bundesregierung, die sehr schnell in die Lage versetzt wird, sich mit diesen kommenden Herausforderungen auseinanderzusetzen.
Na gut, da werden wir auch sehen, wie es dann weitergeht, vielleicht auch mit Fragen der Steuerautonomie, das ist ein anderes Kapitel. Wir kommen noch zu einem Brocken, den der Bund zahlen muss. Es gibt mehr Geld für Staatsbedienstete, 3,5%. Und wir haben die Frage des Tages auf puls24.at genau danach gestellt. Finden Sie das in Ordnung für die Beamtinnen und Beamten? Und da, schau an, sagt die Mehrheit, ja, das geht in Ordnung, denn es ist ohnehin unter der Inflation.
25% sagen ja. Eben nein. Also eigentlich müssten sie mehr bekommen. Und dann gibt es noch 23%, die sagen nein, der Staat, der muss eigentlich einsparen. Und dann gibt es noch 2%, die sagen, mir ist das eigentlich völlig egal, mir geht's um meinen Lohnabschluss.
Das ist also die Frage des Tages immer. Sie können mitspielen mit dem QR-Code, der da eingeblendet ist. Nicht nur die Motorradfans, und wir sind beim dritten Thema, das wir von beiden Seiten beleuchten wollen, kennen die Marke KTM natürlich, Motorradhersteller, Traditionsunternehmen aus Oberösterreich, steht aber vor der Insolvenz bekanntlich.
Ja, und in Österreich sind 3.700 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen betroffen. Doch wie kann einem einstigen Leitbetrieb eigentlich so etwas passieren? Und vor allem, wer trägt jetzt die Schuld an dieser Misere? Ist das Unternehmen vielleicht sogar selbst schuld daran? Und Patrick, da geht die erste Frage an dich. Hat KTM da vielleicht einfach schlecht gewirtschaftet? Diese Meinung vertritt zumindest die eine Seite.
Sehr emotionales Thema auch heute im Netz. Und da sagt die eine Seite und auch ganz viele Kommentare im Netz, Unternehmen selber schuld. Man hat selbst gewirtschaftet, man hat sich fette Gagen im Management ausgezahlt und hätte sich da einfach selbst einen Sparplan schon vor längerer Zeit auferlegen sollen. Was viele auch nicht verstehen, ist, dass es noch Anfang 2023 eine Bilanzpressekonferenz gegeben hat, wo eigentlich noch alles total in Ordnung war. Es gab fette Gewinne, die Margen waren bei 8-10% und jetzt plötzlich, ein Jahr später, heißt es im Prinzip von Unternehmen, wir haben kein Geld mehr, wir können uns die Mitarbeiter nicht mehr leisten, wir müssen sogar die Produktion einstellen, wo die eine Seite auch damit argumentiert, man hat auch irgendwie so ein bisschen, oder man ist auf diesem Corona-Boom von Fahrrädern drauf geblieben und hat im Prinzip einfach selbst verschlafen, dass das im Prinzip abgeflaut hat, nachdem die Lockdowns vorbei waren und die Leute halt jetzt einfach wieder anders einkaufen. Und was viele auch nicht verstehen, und das hat das Momentum-Institut, ein arbeitnehmernaher Think Tank, heute publiziert, dass eben KTM in letzter Zeit sehr viele Dividenden ausgeschüttet hat. Und wenn wir uns anschauen, im letzten Jahr 85,4 Millionen normale Dividende plus 66 Millionen Sachdividende dann noch dazu. Das Jahr zuvor 53,4 Millionen, 2020 27,1 Millionen Euro an Dividende, die man da auszahlen hat können. Jetzt fehlt aber das Geld. Auf der anderen Seite, im Wahlkampf hat KTM 430.000 Euro noch an die ÖVP gesponsert, wo sich die Leute auch fragen, wo gab es das Geld damals, wenn es jetzt plötzlich fehlt?
Also KTM-Chef Stefan Pierer in der Kritik bei vielen. Da gibt es aber schon auch einige, die für ihn heute in die Bresche springen, weil man quasi einfach hier die wirtschaftliche Entwicklung hier noch einmal oder die Umstände quasi hier noch einmal vor als Argument schiebt, dass quasi KTM hier auch ein bisschen ein Opfer dieser Umstände geworden ist, wie auch der WIFO-Chef Gabriel Felbermayr heute im Puls24-Interview, der sagt das dazu.
Insofern ist es immer ein Mix zwischen Fehlern, die im Unternehmen gemacht wurden, aber es hat sich schon, das muss man auch sehr deutlich sagen, jetzt doch einiges gegen den Erfolg der österreichischen, aber auch deutschen, norditalienischen, skandinavischen Industrie verschworen. Ja, die Globalisierung liefert nicht mehr.
Ja, die Globalisierung ist das eine. Zum anderen wird aber auch in Österreich weniger gekauft, sagt er auch noch in einem Nachsatz. Und auch der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer aus der ÖVP ist für viele ein Kritikpunkt, weil ÖVP-nahe Stefan Pierer haben wir vorhin schon gehört, der verteidigt ihn aber heute auch noch einmal mit folgender Aussage.
Dass natürlich gerade in Regionen, die sehr industriell geprägt sind, ist eben Oberösterreich, aber auch andere Regionen Österreichs, dass es dort auch speziell spürbar ist. Es ist einfach in den letzten Jahren in der EU, was den Standort Europa anlangt, manches nicht richtig gelaufen. Das hat dann eher auf andere Standorte der Welt eingezahlt, wie wir jetzt sehen, China oder auch Amerika.
Wobei das kritisiert eben schon eine Seite, dass man sich immer auf die wirtschaftliche Lage, bei allem, was momentan schief geht, sich immer auf die globale wirtschaftliche Lage ausredet. Aber am Ende steht dann trotzdem immer ein Management hinter einer Firma, das dann trotzdem die Geschäfte irgendwie ein bisschen lenken soll. Und wir haben es auch gehört, diese KTM-Pleite hat auch Auswirkungen auf den Standort direkt in Oberösterreich. Da haben wir mit dem Bürgermeister von Mattighofen heute ein Interview geführt und der spricht, aufgrund dieses Versagens bei KTM stehen auch andere Produktionen. Da können wir ganz kurz reinhören.
Also es bedeutet natürlich für die Gemeinde eine Reduzierung an Kommunalsteuereinnahmen. Wir sind momentan so, dass wir natürlich Budgetplanungen für das nächste Jahr 2025 im Stadtrat behandeln. Und da ist es momentan so, dass wir sehr viele, auch größere Projekte momentan anstellen und auf die Stopptaste drücken.
Aber da gibt es noch viele, die trotzdem Hoffnungen haben, weil es ist ja ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung und man hofft quasi auf eine Fortführung, was aber auch dazu führt, dass die Gläubiger auf legalen Wege wohl um 70% ihres ausgegebenen oder gegebenen Geldes entfallen werden. Aber es gibt auch noch politische Reaktionen auf das Ganze, nicht nur von Thomas Stelzer, sondern auch von Wirtschaftslandesrat aus Oberösterreich, von Markus Achleitner, der sagt nämlich via Aussendung Folgendes.
KTM ist ein wichtiger Leitbetrieb Oberösterreichs. Wir vertrauen darauf, dass Stefan Pierer und sein Team eine erfolgreiche Sanierung zustande bringen. Zwischen AMS Sozialpartnern und dem Land Oberösterreich gibt es eine enge Abstimmung, damit alle Schritte zur Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemacht werden.
Auf der anderen Seite die SPÖ, da hat sich heute auch der SPÖ Oberösterreich Landesgeschäftsführer Florian Koppler geäußert und der sagt, wenn jetzt nach der Millionenhaftung des Landes 2009 dieses Unternehmen wieder Geld in einer Millionenhöhe benötigt, dann muss man sich schon auch einmal überlegen, ob es nicht eine staatliche Beteiligung des Landes braucht, weil es eben nicht sein kann, dass Pierer zuerst von staatlicher Unterstützung profitiert, damit sein Unternehmen gerettet wird. Auf der anderen Seite, wenn die Geschäfte gut laufen, sich er dann als der große Unternehmer herstellt und dann teilweise Großspenden an Parteien etc. hergibt.
Mhm. Das geht sich alles irgendwie nicht aus.
Schwierig. Jedenfalls wird darüber auch noch weiter diskutiert werden in den kommenden Tagen. Wir sagen jetzt vorerst einmal danke, René, und auch danke, Patrick, für euer Kommen und für die Einordnungen.
Es war eine angekündigte Pressekonferenz der Enthüllungen heute. Rudi Fussi teilt aus gegen Andreas Babler.
Und er belastet die SPÖ, die angeblich seine Krankenakte liegen wollte und geht lieber davor noch selbst in die Offensive.
Rudi Fussi ist gleich bei uns hier im Studio zu Gast. Zuvor ein Zusammenschnitt einiger der Aussagen von heute Mittag.
Ich bin all in. Ich habe 100.000 Euro vorfinanziert von meinem eigenen Geld, weil mir das die Menschen dieses Landes, die Republik, die mir so am Herzen liegt, die Unternehmungen, die Arbeitnehmerinnen, die Pensionistinnen wert sind. Und was bekomme ich als Dank? Als Dank geht meine eigene Partei mit Dirty Campaigning gegen mich vor. In Redaktionsstuben liegen meine Krankheitsakten. Bei mir wurde vor 3 Monaten, und das ist das einzige Mal und das letzte Mal, dass ich darüber sprechen werde öffentlich, diagnostiziert, dass ich Erwachsenen-ADHS habe. Was ist ADHS? ADHS bedeutet, dass man die Aufmerksamkeitsspanne eines Schmetterlings hat. Es ist nicht die einzige Krankheit, die in den Redaktionen liegt. Bereits seit meinem 23. Lebensjahr habe ich schweres Rheuma und bin daher in Behandlung und muss schwerste Medikamente nehmen, mein Leben lang Schmerzmittel, und habe, glaube ich, am Tag 10 oder 15 Joints geraucht. Nach 24 Jahren, und darüber spreche ich auch nur heute, lassen mein Mann und ich uns scheiden. Mein Mann hat immer gesagt, Rudi, wenn du in die Politik gehst, dann werde ich mich scheiden lassen. Jetzt lassen wir uns im besten Einvernehmen scheiden, hat zwar mit der Politik nichts zu tun. Aber diese ADHS-Erkrankung hat dazu geführt, ich habe gesagt, da behandelt man die Menschen am schlechtesten, die einen am nächsten sind eigentlich, dass ich meinen Mann wirklich schlecht behandelt habe. Fremdgegangen bin, in meinen jungen Jahren sogar handgreiflich wurde. All das tut mir wahnsinnig leid und hat diese Beziehung mit Sicherheit mit zerstört. So wie es die Beziehung zu vielen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zerstört hat.
Extrem viel Persönliches, und darüber und über das Politische wollen wir auch sprechen mit Rudi Fussi, der jetzt zu Gast ist. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Herr Fussi, auch willkommen von meiner Seite. Sie wollten ja mit Ihrem persönlichen Statement heute auch der SPÖ zuvorkommen und ja Ihren Kranken, aber auch eben Beziehungsgeschichten da persönlich erzählen. Warum? Sie könnten ja durchaus auch sagen, falls das dann eben geleakt worden wäre, an die Medien gespielt worden wäre und eben vor der Artikel erschienen wäre. Das ist sehr persönlich, das hat nichts mit der Politik zu tun und dazu äußere ich mich nicht.
Ja, ich werde mir jetzt nicht dazu äußern, außer was ich sagen kann ist, dass das Deal letztklassig ist. Ich wurde heute vor der Pressekonferenz von mehreren befreundeten Journalisten informiert, dass das verteilt wird in Wiens Redaktionsstuben. Und da ich selbst von Andreas Babler gefordert habe letzte Woche, er möge bekennen, wo er der Öffentlichkeit angelogen hat, und das sind viele Dinge, ist es nur selbstverständlich, dass ich da mit gutem Beispiel vorangehe und dabei belasse ich das auch.
Wir kommen noch zur Rolle der SPÖ und den Vorwürfen gegen Andreas Babler. Das ist eine ganze Liste gewesen. Aber noch zu den Äußerungen, die Sie da gegeben haben, die privaten Offenlegungen. Sehr viele, sehr private. Sie bekennen allein heute Aufmerksamkeitsdefizit, Scheidung, Fremdgehen, Handgreiflichkeit, Impfopfer zu sein, Rheuma zu haben, 15 Joints pro Tag geraucht zu haben, 3 Tage lang ausgehängt zu sein. Haben Sie keine Bedenken, dass Ihnen das schaden könnte, persönlich oder auch politisch?
Warum sollte mir das schaden? Es macht jeder Mensch in seinem Leben Fehler, jeder hat seine Eigenheiten. Und darüber zu sprechen, ist eigentlich Ermutigung für viele Menschen. Alleine 15% der österreichischen Bevölkerung haben ADHS. Bei den Kindern sind es durch die massive Nutzung der Smartphones 60-80%. Das Anton-Brogsch-Institut ist hier in Europa führend in der Diagnose. Das einmal offen zu legen, ein einziges Mal gesagt zu haben, um auch zu immunisieren, mich selbst gegen die Angriffe von eigenen Leuten, war einfach einmal notwendig. Und jetzt konzentriere ich mich wieder auf die Politik.
Ihre Aussagen in dem Statement, dadurch ergeben sich dennoch einige Fragen, auch für uns Journalisten und Journalistinnen. Sie sagen da zum Beispiel auch das Folgende, wir haben da einen Ausschnitt noch zugespielt.
Bereits seit meinem 23. Lebensjahr habe ich schweres Rheuma und bin daher in Behandlung und muss schwerste Medikamente nehmen, mein Leben lang Schmerzmittel, und habe, glaube ich, am Tag 10 oder 15 Joints geraucht. Cannabis, weil das die einzige Möglichkeit war, meine Schmerzen zu behandeln, weil meine Nieren schon kaputt waren von dem ganzen Voltaren. Und daher werde ich mich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass wir die Wirkungsweise von Hanf in Zukunft noch genauer untersuchen werden und zulassen, weil das hat mir mein Leben gerettet.
Es ist ja prinzipiell nicht ungewöhnlich, dass man Rheuma eben auch mit Cannabis behandelt, aber sprechen Sie da jetzt eben von der legalen Substanz, also von CBD oder sehr wohl auch von THC?
Also sowohl von beiden natürlich, also das war ja nichts anderes erhältlich. Das ist überhaupt eine Schande, dass das illegal ist, weil es würde so vielen Menschen die Schmerzen nehmen. Ich kenne sehr viele Krebspatienten, die medizinisches Cannabis bekommen. Ich kenne so viele Leute, die Cannabis konsumieren, die Schmerzpatienten sind, Neuropathie haben oder was auch immer, und es wird ihnen verwehrt und stattdessen werden sie von der Pharmaindustrie vollgestopft mit irgendwelchen Medikamenten, die massive Nebenwirkungen haben, während Cannabis eine Naturpflanze ist. Man muss sich einmal die absurde Situation in Österreich vorstellen. Es ist legal, dass man Zigaretten kauft, das Nikotin und die Zusatzstoffe machen abhängig. Es ist völlig legal, dass sich Jugendliche mit Alkopops betrinken etc. die Birne wegknallen. Und das ist ein völliges Naturprodukt. Das ist in Israel hervorragend erforscht, wird in der Krebstherapie eingesetzt, wo unterschiedliche Cannabis-Typen genau abgestimmt werden auf die jeweilige Erkrankung und die jeweilige Immuntherapie. Ich werde, sollte ich Vorsitzender werden, mich mit aller Kraft nicht nur für die Entkriminalisierung Forschung einsetzen bei Erwachsenen, sondern vor allem, dass man Cannabis für medizinische Zwecke rasch freigibt. Hanf ist im Übrigen überhaupt eine sehr interessante Pflanze als Dämmstoff. Man kann es für Kleidung verwenden, wächst sehr schnell, kann auch einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel, durch die Bindung von CO2 leisten. Aber da gibt es so viele Experten und extra Vereine in Österreich, die sich darum kümmern. Da ist Österreich wie in vielen Bereichen sonst auch, leider Gottes, muss man sagen, sehr, sehr rückständig.
Sie haben, wie gesagt, viel Persönliches auch preisgegeben, haben gesagt, Sie möchten jetzt nicht genauer darauf eingehen. Trotzdem würde ich gerne eine Frage dazu auch noch
jetzt
stellen.
Jetzt keine mehr. Ja. Ich beantworte Sie eh nicht, also, aber bitte nehmen Sie sich die Zeit.
Ja, ich nehme ganz kurz trotzdem die Zeit raus, weil Sie eben gesagt haben, Sie sind auch einmal handgreiflich geworden in jüngeren Jahren gegenüber Ihrem Partner, Ex-Partner, wie auch immer man das jetzt sagen möchte. Wäre das nicht alleine schon eigentlich auch irgendwo ein Ausschlusskriterium für einen politischen Spitzenposten, wie Sie gerade auch in 16 Tage gegen Gewalt an Frauen in der Aktion Orange the World, also ich weiß nicht.
Ich beantworte keine Fragen, haben wir nicht verstanden, aber gerade die Aktion Gewalt gegen Frauen ist extrem wichtig. Also es gibt nichts Tieferes, als wenn man so wie ich einmal in einem Streif jemanden ein Watschen gibt. Das ist eine Schande, wenn einem so etwas passiert, dafür schäme ich mich auch zutiefst. Aber wäre es jetzt besser, wenn ich sagen würde, es sei nie passiert. Wir hatten Fälle von Politikern in Medien auch berichtet, Abgeordneten im Parlament, die ihre Frauen krankenhausreif geprügelt haben. Und gerade deshalb werde ich mich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass wir bundesweit Frauenhäuser wieder haben. Viele sind zugesperrt worden. Frauen werden kaum geschützt. Es wird immer nur über Femizide berichtet und dann auf 1. Mai reden wird groß gesprochen, was man nicht alles für die Frauen tut, um sie zu schützen. Und in Wahrheit bietet das derzeitige Rechtsregime viel zu wenig Möglichkeiten. Das ist sehr bitter, aber ich würde bitten, zu differenzieren, auch wenn ich es Handgreiflichkeit nannte, zwischen wirklichen Gewalttaten und dem, was in einem Streit einmal passiert ist in jungen Jahren. Aber ich habe es bekannt, weil ich der Meinung bin, man kann das einmal tun und auch wenn es nicht akzeptiert wird in einem Studio, dass man nicht mehr darüber redet, aber ich habe es einmal klargestellt und das war's dann.
Herr Fussi, kommen wir zur SPÖ, die reagiert hat, nämlich Sie werfen mir der SPÖ vor, Ihre Gesundheitsakte zu haben oder vielmehr schon rausgespielt zu haben. Die SPÖ reagiert heute auf X, das können wir uns anschauen, wie folgt.
Weder besitzt die SPÖ gesundheitsbezogene Daten ihrer Mitglieder, noch würden wir private Informationen über unsere Mitglieder annehmen. Uns das zu unterstellen, entbehrt jeder Grundlage. Wir prüfen dementsprechend rechtliche Schritte.
Ist wenigstens einmal irgendwie.
Können Sie also belegen, dass die SPÖ ihre Krankenakte gelegt hat?
Ich warte, welche rechtlichen Schritte die Partei ergreift. Das sind einfach Methoden, die ich gar nicht weiter kommentieren möchte. Es ist bezeichnend, dass man so agiert, nur weil ein Mitglied das statutarische Recht in Anspruch nimmt, zu kandidieren. Das ist das Statut des Herrn Babler. Die Bundesgeschäftsführung hat sich dazu entschlossen, heute so zu reagieren. Die Bundesgeschäftsführung wird es nicht mehr lange geben. Die haben einen Wahlkampf wirklich formidabel in den Sand gesetzt, sind auch sonst nicht in der Lage, die Partei zu führen.
Aber man geht ja nicht raus mit der Drohung, rechtliche Schritte zu setzen.
Sollen sie machen. Be my guest.
Aber sind Sie persönlich auch enttäuscht von der SPÖ, Stichwort eben Dirty Campaigning?
Ich liebe meine Partei. Das sind einige wenige Personen, die jetzt die Partei in Wahrheit gekapert haben, die bewiesen haben, dass sie es nicht können. Der Herr Seltenheim hat bewiesen beim Wahlkampf in Niederösterreich, dass er es nicht kann. Er hat es bewiesen beim Wahlkampf jetzt auf Bundesebene. Alleine die Reaktion am Wahltag, dass er gesagt hat, der wirkliche Kurs beginnt jetzt und das sozusagen am Tiefststand der Partei sagt alles. Das muss man nicht weiter kommunizieren und kommentieren. Ich habe meine eigenen Vorstellungen über die Neuaufstellung der Löbelstraße und der Bundesgeschäftsführung und werde sie bei gegebener Zeit dann im Wahlkampf, wenn tatsächlich der Mitgliederentscheid dann stattfindet, auch sukzessive bekannt geben und auch die notwendigen Personen dafür
vorstellen. Wenn Sie der SPÖ Dirty Campaigning gegen Sie als Person vorwerfen, eben mit diesem Leak von Gesundheitsakten, die Sie angeblich ausgespielt haben sollen, machen Sie nicht genau dasselbe mit
Nein.
Andreas Babler? Dann hören wir kurz mal rein, was Sie da heute auf der Pressekonferenz gesagt haben.
Und wenn ich meine Fehler bekenne, so fordere ich das auch von Andreas Babler und er weiß, welche Fehler er gemacht hat. Und es liegt mir nichts daran, sie jetzt scheibchenweise Woche für Woche vorzulegen. Ich würde mit dem Harmlosesten beginnen und einmal prüfen, ob er die Voraussetzungen, wenn man sich in Österreich alles mit Geld kaufen kann, und auch das werde ich beenden, für sein MSc-Studium an der Donau-Uni Krems überhaupt erfüllt hat. Kein einziges Kriterium. Und von der Arbeit selbst spreche ich nicht.
Weiters haben Sie in dieser Pressekonferenz 15.
Bleiben wir mal bei dem.
Nur, dass wir es mal aufzählen.
Das ist ich konkret vorgelegt habe, als erstes. Warum? Weil es für mich unerträglich ist, dass Menschen auf Universitäten unter Entbehrungen, die nebenbei arbeiten müssen, weil sie sich ihr Studium nicht leisten können, am Studium nachgehen und dann kann man sich auf gewissen Universitäten einfach Titel kaufen, das ist abzuschließen.
Sie sind PR-Berater, wissen ja, was Dirty Campaigning ist. Sie arbeiten hier nicht mit politischen Inhalten, sondern mit Angriffen gegen die Person Andreas Babler. Sie haben 15 Lügen Bablers hier ausrecherchiert, haben Sie gesagt, darunter haben Sie auch genannt, in seiner Heimatstadt Dreiskirchen. Das war neulich erst auf Krone TV. Wegen defekter Wasserleitung habe ich die Feuerwehr gar nicht genug Druck. Ist widerlegt worden in einem Faktencheck.
Ist nicht widerlegt worden. Das Profil hat ja einen sehr fehlerhaften Faktencheck gemacht. Der Profilreporter hat mich angerufen. Ich habe dem Profilreporter den Namen eines Unternehmers
der genannt. Dazu eben nicht dessen, sagen möchte.
Nein, Sie können es ja nicht wissen. Wenn Sie mich unterbrechen, kann ich nicht ausmachen.
Naja, der
Faktencheck ist nicht wahr. Mhm. Warum? Weil der Unternehmer mit dem Reporter Kevin Young heißt, der 15 Minuten lang telefoniert hat, ihm genau erklärt hat, wie sein 5 Millionen Schaden in Euenhausen war, das Autohaus, als es abgebrannt ist, entstanden ist und dass die Feuerwehr dort mit über 100 Mann im Einsatz war und zu wenig Druck in der Leitung war und hat gesagt, er möchte aber, weil er Angst hat, dass er unter Druck gesetzt wird von der Partei, öffentlich das nicht kommentieren. Und das Profil hat daraus gemacht, dass die Fakten nicht stimmen. Sie können mir eines glauben, Herr Mohr, weil Sie ja gesagt haben, ich sei ein PR-Profi. Ich würde öffentlich gar nichts behaupten, was nicht stimmt.
Was natürlich die Feuerwehr auch aufgrund von Einsatz...
Was sollen Sie sagen, wer ist denn der Chef der Feuerwehr in Dreiskirchen?
Bestimmungen widerlegen würde und daher der Druck unterschiedlich sein könnte. Und Sie werfen Andreas Babler auch noch vor, bei der Jagd von der Jagd profitiert zu haben.
Ich werde die ganzen Sachen gar nicht mehr kommentieren, weil es nur mehr die Partei weiter schädigt. Der Herr Babler weiß, was er getan hat. Der Herr Babler weiß, was er in Interviews gesagt hat. Ich werde dazu nichts mehr sagen.
Hat er reagiert auf die Drohung? Sie haben ihn bedroht.
Er möge offenlegen, was er getan hat.
Spielen wir kurz den Tweet vor vom 18. November.
Es ist die letzte Chance, lieber Andi Babler, um die Wahrheit zu sagen. Eine weitere wird nicht mehr eingeräumt, denn Heuchelei und Lügen ertrage ich so überhaupt nicht.
Genau. Lügen und Heuchelei.
Also legen Sie es offen.
Ich lege gar nichts offen. Es liegt an meinem Babler, das offen zu legen.
Aber die letzte Chance.
Es ist, ja, ich habe ihm eine Chance
Sie
gegeben.
Irgendwas, Sie müssen irgendwas
als Mensch offenlegen. Sich, dass ich muss gar nichts. Sterben muss man im Leben. Sonst muss man gar nichts.
Also, ich lasse mich nicht Sie warten, Medien. Und wenn Andreas Babler nichts sagt, dann...
Dann spricht das für sich selbst. Sie werden schon sehen, ob es das war, weil es sind ja Journalistinnen und Journalisten und Bürgerinnen und Bürger, die das alles an mich herangetragen haben. Es ist, ich kümmere mich darum, das Land in dieser schweren Situation wieder aufzurichten, für einen Wirtschaftsaufschwung zu sorgen und mit einem ordentlichen Programm die Republik nach vorn zu bringen, weil die anderen nicht dazu in der Lage sind, wie ich heute auch in der Pressekonferenz abseits dieser kurzen Passagen, die Sie zeigen, ausgeführt habe. Das ist nicht meine Rolle. Der Herr Babler ist für mich Geschichte. Mit dem befasse ich mich nicht mehr.
Also vielleicht kommt da dennoch etwas. Jetzt haben Sie aber auch gesagt bei der Pressekonferenz, Sie haben schon mehr als 14.000 Unterstützungserklärungen. Warum gehen Sie jetzt auch mit dieser Zahl in die Öffentlichkeit? Sie haben ja auch selbst gesagt, ob das jetzt eben so ganz stimmt, kann man nicht wirklich nachvollziehen.
Die 14.100 Stimmen auf die Stimme genau. Was wir nicht tun können, ist nachprüfen, wie viele der 14.100 tatsächlich SPÖ-Mitglieder sind. Warum können wir das nicht? Trotz Anwaltsbrief verweigert uns die Partei mehrere Dinge. Erstens der Abgleich, ob das SPÖ-Mitglieder sind oder nicht. Ich habe auf eigene Kosten eine Schnittstelle programmieren lassen. Aus meinem Börsel. Die Partei sagt, nein, machen wir nicht. Das Zweite, was ich angeboten habe, bitte dürfen wir die Unterstützungserklärungen jede Woche abgeben, damit sie laufend gezählt und überprüft werden können. Nein, ich soll alle auf einmal abgeben. Jetzt muss ich weiter sammeln. Wir brauchen wahrscheinlich 20.000, 25.000, deswegen habe ich jetzt 100.000 Euro vorfinanziert aus meinem privaten Vermögen, damit am 4. und am 6. Dezember in den Tageszeitungen Kronenzeitung und Österreich insgesamt mehr als 1 Million vierseitige Beilagen beigelegt werden, mit einem offenen Brief von mir, mit dem klaren Programm der Neuen Roten und Unterstützungserklärungen, damit wir relativ sicher über diese 20.000, 25.000 kommen. Und dann werden wir darauf bestehen, dass unsere Juristen bei der Auszählung dabei sind. Letzte Bemerkung bitte, bevor Sie mich unterbrechen. Die Partei sagt nicht einmal bis jetzt, wie man das überhaupt auszuzählen gedenkt. Die einen sagen Stichproben, die anderen sagen jede. Das könnte Monate dauern. Und das in dieser für die Republik so schweren Situation, wo man endlich einen Verhandlungsführer braucht für die SPÖ, der nicht nur ein gescheites Programm hat, sondern auch eine Regierung mit Karl Nehammer und Beate Meinl-Reisinger bilden kann, bei Andreas Babler kann es nicht.
Genau, darüber sprechen wir auch gleich weiter. Ich würde nur gerne noch einmal ganz kurz auf die 100.000 Euro zu sprechen kommen, die Sie eben vorfinanziert haben, um eben Ihr Ziel, SPÖ-Chef zu werden, auch zu erreichen.
Ja.
Wenn das jetzt alles nicht funktioniert,
dann funktioniert es nicht.
War das dann umsonst? Oder gibt es einen Punkt, wo Sie dann sagen, okay, jetzt haue ich den Hut drauf?
Ich haue den Hut überhaupt nicht drauf. Wenn die Mitglieder der Partei, die Neuen, die Alten, alle, die noch kommen werden, der Meinung sind, dass die SPÖ auf ihrem Weg in die Bedeutungslosigkeit so weitermachen soll wie die letzten Jahrzehnte, dann ist es die Entscheidung der Mitglieder der SPÖ. Und wenn die Mitglieder sagen, ja, wir sind bereit dafür für eine Erneuerung dieser Bewegung und wir vertrauen Rudi Fussi, dass er diese auch mit seiner ganzen Entschlossenheit durchführen wird, dann wird es diese Erneuerung geben. Das ist nicht meine Entscheidung. Bei allem Respekt.
Was Sie noch in der Pressekonferenz gesagt haben, Sie haben sich bei den FPÖ-Wählerinnen und Wählern entschuldigt.
Ja.
Wie genau? Das besprechen wir gleich. Wir sind sofort wieder da nach einer kurzen Pause.
Gerne.
Werbepause, Rudi Fussi bei uns in Beide Seiten live. Sie haben vorher gesagt, die SPÖ-Mitglieder sind am Wort und entscheiden sich entweder für Inkus oder für Andreas Babler. Und in der ZIP 2 gestern war der Städtebund-Präsident und Leobner SPÖ-Bürgermeister Kurt Wallner geladen und von Armin Wolf wurde gefragt, wenn es zur Abstimmung Fussi gegen Babler kommt, würde er dann für Babler stimmen? Antwort, wenn es nur zwei Möglichkeiten gibt, ja. Und auf die Nachfrage hätten Sie lieber eine dritte Möglichkeit. Antwort nach 3 Sekunden Pause. Das wünschen sich einige. Ist es nicht ein Hilfeschrei aus der SPÖ? Bitte gebt uns einen anderen Herausforderer für Babler als Rudi Fussi.
Ich glaube, das ist einfach eine natürliche Reaktion darauf, weil der Bürgermeister Wallner noch gar nicht weiß, mit welchem Programm ich antrete und ich hoffe auch ihn überzeugen zu können, aber da ist ja noch ein bisschen Zeit. Dieser Prozess zieht sich.
Er hat da in demselben Interview gesagt, er hat noch nichts von Ihnen gehört.
Sie haben eben. Eben.
Also wir nein, aber Sie haben ihn auch noch nicht angesprochen oder
ja, angerufen. Ich kann jetzt nicht, Österreich hat glaube ich 2300 Gemeinden, die, jetzt kann ich zwar viele
Sachen. Zweitgrößte Leobner Stadt, also Stadt
ja, auch in Steiermark. Geburtsstadt im Übrigen.
Na ja.
Und es erfüllt mich mit großer Trauer, dass die ganze Murmürzfuche blau geworden ist, aber da wird auch vor Ort einiges schiefgelaufen sein, aber ich hoffe, dass man meiner Empfehlung folgt, jetzt eine blau-rote Landesregierung zu bilden.
Und die Bürgermeister, die Sie angerufen haben schon?
Nein, die Bürgermeister rufen mich an. Ich habe jetzt, mit dem Vizebürgermeister von Obdach zum Beispiel gestern telefoniert, der mich kontaktiert hat, weil ich eine Tour durch Österreich plane in den nächsten Monaten und viele Gemeinden besuchen werde und vor allem einen Schwerpunkt dort legen werde, wo die SPÖ am meisten an die Blauen verloren hat, weil ich glaube, das sind keine Rechtsextremen oder Rassisten, sondern die sind einfach mit der Politik wahnsinnig und ich sage zu Recht unzufrieden, weil die Inflation durchs Land rauscht, die Energierechnungen steigen immer weiter, die Landesenergieversorger machen 2,4 Milliarden Gewinne, deren Aufgabe wäre es eigentlich, uns alle mit billigem Strom zu versorgen und nicht für Parteibuchhaberer abzukassieren. Und das ist das große Problem, dass die meisten es sich in ihren Posten bequem gemacht haben. Mir ist erst heute bewusst geworden, während der PK, dass Karl Nehammer, Andi Babler, Werner Kogler, Herbert Kickl und Beate Meinl-Reisinger zusammen weniger lang in der Privatwirtschaft gearbeitet haben als ein Lehrling, der 3 Jahre Ausbildung hat. Und das sagt ja schon alles, wie sollen Leute, die Wirtschaft gar nicht kennen, die wirtschaftlichen Probleme des Landes lösen.
Haben Sie auch angesprochen, mehr Experten und Expertinnen,
ja,
auch in die bestimmenden Positionen in die Regierung. Jetzt zeigen Sie aber auch Verständnis für das Wählen der FPÖ. Und das kam für viele durchaus überraschend. Hören wir da auch ganz kurz hinein.
Ich habe die Wähler von Norbert Hofer einmal auf Twitter bezeichnet, das seien entweder Rechtsextreme oder Trottel. Das war falsch. Dafür bitte ich um Entschuldigung. Ich habe während der Corona-Zeit als glühender Anhänger der Impfpflicht gefordert, man soll Leute irgendwo anschneuen und zwangsimpfen. Ich Idiot. Auch dafür möchte ich um Entschuldigung bitten. Ich selbst war ein Impfopfer.
Haben Sie auch gesagt.
Ja.
Da werfen Sie, ich meine, abgesehen vom Migrationskurs, der auch eher bei der FPÖ ist, aber Sie werfen da noch weitere rote Linien über Bord, nur um bei blauen Wählern zu punkten. Es gab auch schon prompt Zuspruch von Corona-Leugnern auf X.
Gut, das ist eine typische Reaktion eines Journalisten, der sagt, nur wenn man eine inhaltliche Position aufgrund guter Argumente ändert, bedient man gleich irgendein Klientel. Das ist ja gar nicht der Punkt. Der Punkt ist der, ich habe schon in meiner Antrittspressekonferenz gesagt, dass leider Gottes Angst, egal ob vor der Migration oder vor dem Virus, eines der stärksten Motive bei Menschen ist, bei uns allen. Und ich hatte aufgrund der Rheumaerkrankung, hat meine Ärzte immer gesagt, Rudi, wenn du Corona kriegst, kannst du tot sein. Natürlich war ich da total für die Impfpflicht damals. Das ist ja keine Frage. Und das war im Nachhinein, weil ich von Angst getrieben war, natürlich ein schwerer Fehler. Ja, ich glaube an Impfungen. Impfungen sind die wichtigste Entwicklung der Wissenschaft. Aber diese mRNA-Technologie bei mir hat dazu geführt, die moderne Impfung, das war die zweite, dass die Spritzen, die ich gegen Rheuma bekam, ihre Wirkung verloren. Und das, da war ja kein Einzelfall. Und ich mache den Politikerinnen und Politikern im Unterschied zu den von Ihnen genannten Corona-Leugnern aber keinen Vorwurf, weil die ja auch alle von Angst getrieben waren. Wir erinnern uns an die Bilder aus Bergamo. Selbst Herbert Kickl hat damals den ersten Lockdown begrüßt und der hätten wahrscheinlich noch härter gemacht damals als Sebastian Kurz, weil der Herbert Kickl offenbar immer gern sehr hart auftritt. Ja. Aber ich glaube, es fehlt in der Politik einfach der Charakter den meisten, wenn man wo falsch gelegen ist, einfach zu sagen, sorry, da habe ich einen Fehler gemacht. Und darum war mir das heute sehr wichtig, weil ich glaube, dass das wichtig ist, Fehler zu bekennen, wenn man in der Politik falsch liegt. Und unsere Politiker sind nicht sonderlich fleißig, also wer viel macht, kann viele Fehler machen. Die machen eh nicht so viel, aber das war ein schwerer Fehler.
Aber bleiben wir eben noch ganz kurz auch dabei, weil Sie wollen ja eben die mehr Experten und Expertinnen haben in der Regierung. Und wenn ich die jetzt eben kurz zitieren darf, so wie Sie das jetzt auch gerade gesagt haben, die Mehrheit von Ihnen sagt eben, dass diese Coronavirus-Impfung, gerade damals auch diese mRNA-Impfung, sehr, sehr wichtig war. Und die Studie der WHO hält auch fest, dass eben damit über 1,4 Millionen Menschenleben alleine in dieser ja. WHO-Region gerettet werden konnten. Und dass es ja wohl absolut. Eben zu diesen Reaktionen kommen kann.
Genau. Aber ich war ein Impfopfer.
Aber die Frage ist nur, kann man das wirklich definieren? Ist das von der Impfung oder ist das eben von einer Infektion? Weil so wie
da
die,
ich hatte wie die keine Infektion. Und Nein, ich hatte keine Infektion.
Nicht wissentlich, nicht getestet.
Auch getestet. Ich habe meine ganzen, als Hypochonder natürlich, meine ganzen Werte ständig testen lassen. Ich hatte keine Infektion zu diesem Zeitpunkt.
Aber Sie können auch nicht sagen, dass von einer Infektion hätten Sie genau dieselbe Reaktion vielleicht sogar stärker haben können.
Das wissen wir nicht, spekulativ hätte sein können. Was wir wissen ist, dass bei bestimmten Autoimmunerkrankungen, und das ist wissenschaftlich unbestritten mittlerweile, absolut. Die Autoimmunerkrankungen getriggert werden können.
Aber
auch hier kein Vorwurf,
sowohl von der Infektion als auch von der Impfung.
Ich möchte jetzt nicht bitte ein Plädoyer gegen Impfungen halten. Ja. Ich möchte nur sagen, dass es mehr Ehrlichkeit braucht, weil lang die Diskussion in Österreich so gelaufen ist, dass man gesagt hat, naja, die Impfung ist komplett sicher. Keine Impfung ist komplett sicher, nur die Impfung schützt natürlich im Wesentlichen. Bei der mRNA-Technologie wurde
und
der Nutzen ist größer als der Schaden. Ich war einer derjenigen, der einen Schaden genommen hat. Ich hatte einmal Corona, da habe ich gar nichts gemerkt. Das war wie ein Schnupfen, muss ich ehrlicherweise sagen. Und da kannst du auch nie den Nachweis bringen. Am Anfang hat man gesagt, die Impfung schützt gegen Infektion. Heute wissen wir, das war falsch. Das ist vergossene Milch. Worum
es schnell gesagt nicht, worden ist, die Impfung schützt
naja, schnell ist immer relativ.
Sondern vor einer schweren Erkrankung.
Vor einer schweren Erkrankung. Ich muss überhaupt sagen, ich glaube, dass das etwas ist, ein Kapitel in der Geschichte unseres Landes, das wir gemeinsam als Gesellschaft hinter uns lassen müssen. Es geht nicht darum, wer hat damals Recht gehabt, wer hat mehr Recht gehabt, weniger Recht gehabt. Ich bleibe bei meiner Überzeugung im Übrigen, dass die Leute mit Gottfried Küssl gemeinsam auf die Straßen gegangen sind. Das kann ich bis heute nicht verstehen, weil wer freiwillig mit einem Neonazi auf die Straßen geht, muss sich gefallen lassen, dass man dann sagt, warum gehst du mit einem verurteilten Neonazi auf die Straßen? Aber hallo. Aber wofür ich bin, ist, dass man in Zukunft bei solchen Entscheidungen nicht nur die Experten hört, die nur auf einen Bereich schauen, weil es gab auch damals schon Expertinnen und Experten, die gesagt haben, die Kinder wegzusperren, die Schulen zu schließen, ist ein schwerer Fehler. Im Übrigen ein Versäumnis der Politik ist, alle Experten haben empfohlen, dass wir unsere Schulen für unsere Kinder, auch um andere Infektionen zu vermeiden, mit Rhinoviren etc., Pneumokokken, mit Luftfiltern ausstatten. Und das ist in unserem Programm der Neuen Roten drinnen, dass wir innerhalb von 2 Jahren alle Schulen Österreichs mit Luftfiltern ausstatten wollen. Das ist etwas, da hat die Politik immer wieder gesagt, das wäre wichtig, wurde bis jetzt nicht in Angriff genommen und das ist ein schweres Versagen. Und auch hier hoffe ich, einen Beitrag zu einem Fortschritt leisten.
Um den Betrieb aufrechtzuerhalten, wenn es wieder Lockdowns geben könnte, dass die Schulen also im Betrieb bleiben könnten. Kommen wir zu Ihrem Sparkurs, Rudi Fussi, Sie wollen Förderungen kürzen, weil das Budget muss in Ordnung gebracht werden, sagen Sie selbst heute. Und Sie nennen bei den Förderungen, übrigens wollen Sie die mit der Motorsäge kürzen, das erinnert ein bisschen an den argentinischen Staatspräsidenten. Sie nennen Dieselprivileg, Pendlerpauschale, Klimabonus. Diese 3 Punkte.
Ja, das sind 3 von wahrscheinlich.
Schon, aber das
50.
wird der Waldviertler Pendler aus Ihrer Gemeinde Morbert-Habach, wo Sie wohnen, wahrscheinlich nicht so vehement unterstützen.
Wenn er nur das hören würde, bin ich ganz bei Ihnen.
Aber die 3 Punkte haben Sie aufgezählt.
Ja,
Förderungen
ja.
und die 3,
was Sie dazu sagen müssen, gibt es ein bisschen Fussi-Nachhilfe, weil ich heute einen freundlichen Tag habe, ist, dass ich genau in der gleichen Pressekonferenz gesagt habe, dass in Zukunft bei meinem Steuermodell jemand, der 2.500 brutto verdient, 2.250 netto erhalten soll.
Das gleicht sich also aus.
Das heißt, Nein, es bleibt sogar mehr über als vorher. Nur was wir haben, ist, wir sind überbürokratisiert. Wir nehmen den Leuten das Geld aus der einen Tasche raus und geben sie dann bei der anderen wieder rein und brauchen dafür tausende Beamte, die wir, wenn wir diesen Verwaltungsvorgang einfach abschaffen würden, nicht bräuchten. Das war mein wesentlicher Punkt. Wir müssen den Menschen endlich wieder mehr Freiheit geben. Mehr Freiheit bedeutet, den Faktor Arbeit viel niedriger zu besteuern. Und dafür gibt es zum Beispiel alleine bei den Sozialpartnern Gewerkschaften und Wirtschaftskammer verhandeln für bestimmte Berufsgruppen Privilegien, also dass gewisse Sachen steuerfrei ausbezahlt werden. Das zahlen aber nicht nur die jeweiligen Berufsgruppen, das zahlen wir alle. Das sind 8 Milliarden im Jahr. Da müssen wir auch hinschauen. Wissen Sie, wir müssen 20 bis 25 Milliarden einsparen in der nächsten Legislaturperiode und gleichzeitig brauchen wir mindestens das Gleiche, um unsere Wirtschaft wieder nach vorn zu bringen, damit wir Wirtschaftswachstum haben. Weil wenn wir jetzt so weitermachen, haben wir bis 2027 keine konjunkturelle Erholung, dann kostet uns das noch mehr. Mhm. Wenn wir Wirtschaftswachstum erzeugen, ist der Sparbedarf weniger in Wahrheit.
Auch diese Privilegspendlerpauschale, ja. Klimabonus kommen weg und das wird ausgeglichen
durch die Maßnahmen.
Richtig. Bleiben wir aber gleich bei diesen 25 Milliarden, die eingespart werden müssen, denn Sie haben heute eben zur Steiermarkwahl auch gesagt, die Bevölkerung, der Bevölkerung, der wird ein Spital weggenommen und dann eben kurz danach, es müssen 25 Milliarden eingespart werden. Jetzt wissen wir, dass Spitäler unfassbar teuer sind und die Experten und Expertinnen, die ebenfalls von Ihnen empfohlen werden, haben ja gesagt, es ist gescheit, wenn wir das zumachen und effizienter einfach zusammenlegen. Also was stört Sie jetzt daran?
Was mich konkret an dieser Leitspitaldebatte stört, ist, die Steiermark ist ein Flächenbundesland. Aus der Wiener Perspektive ist es relativ bequem zu diskutieren. Wenn wir da jetzt einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall hätten, Gott behüte, dann müssten wir relativ rasch in ein Spital und das wäre in Wien kein Problem. In einem Flächenbundesland ist es viel schwieriger, gerade in so abgelegenen Regionen, und da brauchen die Menschen zur Sicherheit solche Spitäler. Aber ich gebe Ihnen einen Punkt völlig recht. Die Expertinnen und Experten, mit denen ich mich unterhalten habe die letzten Wochen, was empfehlen die? Die empfehlen sogenannte Primärversorgungszentren.
Ganz genau, oder Gruppenpraxen.
Das brauchen wir, Gruppenpraxen im niedergelassenen Bereich, kleinere Einheiten. Nur das muss man den Leuten auch erklären. Ich habe selbst erlebt, da ich aus Vonsdorf komme, dass in Judenburg und Knittelfeld gab es jeweils Krankenhäuser. Und da wurde in dem einen dann die Interne aufgelassen, in der anderen Spital die chirurgische. Mein Vater, auf den ich wahnsinnig stolz war, war damals Teil einer Initiative, um das zu verhindern, weil man auch gesagt hat, na, wenn ich einen Herzinfarkt habe in Vonsdorf bis in Knittelfeld bin ich tot. Wir müssen die Leute da viel mehr mitnehmen. Wo wir wirklich sparen müssen, ist, schauen Sie sich einmal an, wie die Honorare bei den Ärzten unterschiedlich verteilt sind. Kinderärzte kriegen fast nichts. Dermatologen kriegen ganz wenig. Auf der anderen Seite hast du Fächer, die wahnsinnig hoch bezahlt sind. Da haben die Verhandler der Gesundheitskassen die letzten Jahrzehnte völlig versagt. Und wenn Sie heute einen Arzttermin brauchen, probieren Sie es.
Das ist natürlich eine Kassenvertragsgeschichte, die Sie ansprechen. Aber zu den Spitälern, sind Sie prinzipiell für die Schließung von Spitälern, aber eben Primärversorgungszentren,
um das festzuhalten? Ich bin dafür, dass wir die teuerste Gesundheitsversorgung, das ist ein Spitalsbett, neu anschauen. Und wissen Sie warum? Ich habe für die Ärztekammer Wien gearbeitet und habe da tolle Ärzte kennengelernt, unter anderem den Eduardo, einen Kardiologen, ich glaube im Wiener Donauspital. Und der hat mir gesagt, auf seiner Station ist kein einziger Patient gelegen, der eine kardiologische Betreuung braucht. Wissen Sie, wer dort gelegen ist? Die Hälfte leid, die pflegebedürftig sind, wo die Kinder auf Urlaub gefahren sind und die kein Pflegeheim gefunden haben, dann legt man die Eltern ein paar Tage fürs Spital, oder Leute, die da zum Sterben hingebracht worden sind, weil die Hospizbetreuung fehlt. Kein einziger kardiologischer Patient auf einer Kardiologiestation. Stadtrat Peter Hacker weiß das, wir haben ihm das oft genug gesagt, die Wiener Ärztekammer hat es ihm oft genug gesagt. Wir müssen die Spitäler neu denken, wir brauchen eine Primärversorgungs- und Ambulanzstruktur. Ich sage Ihnen ein Beispiel, warum muss jemand, der einen Herzschrittmacher-Check braucht, einmal im Jahr kontrollieren, ob die Batterie noch funktioniert, ins AKH gehen, der hat doch im Spital nichts verloren, das kann man im niedergelassenen Bereich viel besser erledigen. Da gibt es Konzepte dafür. Die Experten, Expertinnen Österreichs sind so klug, die schauen sich international um, in jedem Bereich. Die Politik muss nur diese Konzepte endlich nehmen und durchsetzen, und das ist mein Weg.
Rudi Fussi, vielen Dank für den Besuch bei uns.
Ich danke sehr für die Einladung, habe sehr genossen.
Wir waren jetzt bei Rudi Fussi, natürlich mit der Zusammenfassung der langen Pressekonferenz und einigen Fragen, die sich daraus ergeben haben. Aber jetzt geht's gleich weiter bei Werner Secker.
Mit wild umstritten. Und wir hoffen, Sie haben es auch genossen, die Sendung hier, beide Seiten live, morgen dann wieder zu sehen ab 20 Uhr auf Puls 24. Und wir freuen uns, wenn Sie dabei sind.
Schönen Abend. Dankeschön.